Freiheit. Ich habe lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Alte Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello, und wir wollen heute übers Kinderkriegen reden. Von der Zeugung bis zur Geburt, bis zur Aufklärung und bis zu der nervigen Pubertät. Also alles rund ums Thema Kinderkriegen. Und ein bisschen sexuelle Aufklärung betreiben. Und wir haben uns da natürlich jemanden rangeholt, der sich damit auskennt. Einmal, weil sie Gynäkologin ist und weil sie selbst Mutter ist von zwei Kindern, ne?
Genau.
Dr. Sheila DeLis von der East Coast, aber mittlerweile in Wiesbaden. Ne?
Ja, genau.
Man hört es, wenn du New York sagst.
Genau, richtig.
Sag mal New York.
New York.
New York.
Ich weiß ja nicht, so wie so deine Dating-Agenda aussieht, ob du in festen Händen bist oder so ein bisschen frei auf dem Markt zur Verfügung stehst. Wenn du datest oder potenziell daten würdest, Schmeißt du da diesen amerikanischen Akzent immer ein bisschen mehr an?
Nee, eigentlich nicht. Also, okay. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, was du meinst, dass man irgendwie so, wie man so manchen Französinnen unterstellt, dass sie auf einmal plötzlich sehr französisch reden, weil sie sich romantisch anhört. Nee, das mache ich nicht. Also, englische Dinge spreche ich dann schon amerikanisch aus, weil ich das sonst doof finde, wenn ich sie doof Deutsch ausspreche, aber ansonsten ganz normal.
Findest du das doof, wenn deutsche englische Dinge so richtig englisch aussprechen, so übertrieben, wo du genau merkst, sie versuchen, Akzent zu imitieren, aber es klappt nicht so richtig.
Das ist sehr lustig, dass du das fragst. Tatsächlich nervt mich das wirklich jetzt. Ja, stimmt. Okay. Sollte es eigentlich nicht. Man sollte eigentlich denken. Ja, ich weiß, was du meinst, wenn Leute sagen.
Android.
Android.
Ja, das würde mich total abnerven, ja. Okay. Android, ja, genau.
Sehr gut. Und nach zwei Gläsern Sekt, würdest du sagen, du hast einen stärkeren?
Absolut.
Ja,
okay. Absolut, absolut. Auch beim Singen, lustigerweise. Also, wenn ich deutsche Lieder singe, dann klinge ich total wie Howard Carpendale.
Weißt du, woran das liegt?
Richtig? Nee.
Ich glaube, je näher man an seine Emotionen kommt und manche Menschen bringt
das kann sein.
Substanz
ja,
an
das kann
die Emotionen oder Lieder auf jeden Fall, ist eine sehr emotionale Sache, desto mehr kommst du an deine Muttersprache.
Das kann sein, ja, das gibt auch
Sinn. Das ist nur so eine Theorie, die
das
ich mir gerade
ausgedacht
habe. Das
gibt auch Sinn. Das ist auch bei mir so, wenn ich mal ganz, ganz selten zwinker, einen über den Durst trinke und dann wirklich rede ich immer mehr Englisch, da kommen immer mehr englische Sätze rein. Ne?
Oder geht bei
immer
dir besser so im Job als zum Beispiel Augenärzte, ne? Weil du ja untenrum beschäftigt bist. Ich nehme die Warne nicht so. Wenn da die Pforte aufgeht. Ich habe heute einen über den Durst gekriegt, aber das können Sie mit Ihrer Punani da unten nicht riechen.
Genau.
Oder mit dem Riechrüssel.
Genau. Naja, ja, hoffen wir nicht.
Warum eigentlich Gynäkologie und nicht Urologie? Ist ja auch spannend.
Also mein Vater ist recht früh gestorben und ich bin mit meiner Mutter und mit meinen zwei Schwestern, wir sind jeweils ein Jahr auseinander. Wir waren also quasi ein Vier-Frauen-Haushalt.
Da ging es gar nicht in die Urologie, ne?
Genau. Das war tatsächlich
verstoßen
inkognita. Aber ich bin halt einfach mit Frauen groß geworden. Wir sind auch also zu 14 sehr viel umgezogen auch zusammen. Also von USA erst nach Paris und dann von Paris dann nach Deutschland. Und einfach, das schweißt unheimlich zusammen. Und ich bin auch vom Typ her so, ich hatte immer eine beste Freundin irgendwie gehabt. Also mich irgendwie so um Frauen auch irgendwie zu kümmern, um Mädels zu kümmern. Ich war auch immer so ein bisschen Kummertante, kamen immer alle zu mit ihren Sachen und so, mit ihren Problemen.
Also Psychologie hätte auch gepasst?
Hätte auch gepasst. Ist meine Schwester übrigens geworden. Meine Schwester ist Psychologin, ja.
Und dann seid ihr ein krasses Team.
Ja, das ist ganz witzig, weil sie fragt mich dann manchmal über irgendwelche gynäkologischen Sachen oder hormonellen Sachen irgendwie. Und wenn ich ihr irgendwas sage, was weiß ich, mich hat die andere Schwester oder meine Mutter genervt und sagt, ja, das ist wegen dieser Störung und keine Ahnung was, ja. Dann merkt man dann, wie schlau die Schwester eigentlich ist, ne?
Kleine
Schwester. Nee, die ist größer. Die ist älter. Ja, die ist älter. Okay.
Ja, heute wollen wir ein bisschen über das Kinderkriegen reden. Und was immer wieder Thema ist, besonders in Berlin-Prenzlauer Berg, was ist das Höchstalter, in dem man Kinder kriegen sollte? Für Männer und Frauen, wenn es das überhaupt gibt. Oder solange es biologisch geht, einfach raus damit. Weil es gibt ja das Risiko auf Trisomie 21, was sich erhöht. Bestimmte Erbkrankheiten erhöhen sich, wenn man älter ist. Mein Vater beispielsweise hat sein erstes Kind gekriegt, als er 21 war. Und sein letztes mit 48. Und er schießt auch jetzt noch manchmal scharf, weil er sagt, er ist nicht mehr fruchtbar. Können wir ihm das mal austreiben? Wenn ich so, Papa, wie viele sollen noch an deinem Kuchen essen, wenn du mal stirbst? Wir haben ja schon alle Kuchengabeln weggegeben.
Ja, so tatsächlich kannst du als Mann fruchtbar bleiben, bis du 99 bist, hast du vollkommen recht.
Ja, Okay, Papa, hast du gehört, ne? Bitte jetzt nicht mehr scharf.
Bitte nicht mehr scharf schießen, ne? Mhm. Bitte auch mit Gummi oder whatever man da nimmt. Aber nee, jedenfalls, du kannst, solange du gesund bist und solange du Kinder kriegen kannst, bin ich dafür, wenn du das willst, es zu versuchen. Also es herrscht so ein bisschen so diese Angst, dass ab 35, dass ab da irgendwie so ein riesen Damoklesschwert über einen schwebt, gerade als Frau. Es ist schon so, dass statistisch das Risiko schon anfängt zu steigen, schon ein wenig. Es ist aber tatsächlich so, dass sich das eher darin äußert, dass es ein bisschen schwieriger ist, schwanger zu werden als mit Anfang 20. Mhm. Und dass, wenn man schwanger wird, dass die Schwangerschaft vielleicht nicht da bleibt, dass es dann einfach abgeht. Aber es ist nicht so, dass es dann automatisch, dass sich ein Schalter umstellt im Körper und dass es dann heißt, oh, ab jetzt wird es schwierig. Also ich habe meine Tochter völlig problemlos, nach völlig problemloser Versuchszeit mit 36 bekommen und mein Sohn mit 39. Alles fein, ja, alles gut. Cool. Also ich bin ja jetzt auch keine Ausnahme. Also solange du gesundheitlich fit bist, ja, also jetzt nicht irgendwie schwerst übergewichtig oder irgendwie starker Raucher oder irgendwie mit irgendwelchen sehr großen heroinabhängig, ist wahrscheinlich auch
Heroin,
schlecht.
Immer ist Heroin.
Genau. Ich mache, oh Gott, oh Gott,
ich, da muss wirklich mit Spaßbremse hier. Aber dann geht das eigentlich alles relativ gut. Und ich muss dazu sagen, also jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt die Praxis schon seit 15 Jahren, die Schwangerschaften oder die Kinder, die ich erlebt habe, die nicht gesund waren, die also mit einem wirklichen genetischen Defekt auf die Welt gekommen sind, waren die Mütter alle jünger als 35.
Ah, krass.
Alle jünger. Ach, also krass. Da würdest du denken irgendwie, ach, die sind alle älter. Nein, es sind häufig wirklich einfach so Blitzeinschläge, Schicksalseinschläge, die du einfach zu nichts zuordnen kannst. Ist einfach so.
Das finde ich ein super spannendes Thema, weil die Eizellen sind ja schon bei der Geburt des Mädchen und der späteren Frau angelegt. Ne?
Genau.
Du weißt, wie viel hat man so ungefähr, so ganz grob?
Du kommst mit einigen Millionen auf die Welt tatsächlich.
Oh, und, so viel, dann hätte man ja eigentlich genug, um bis zum Tode damit abzufeuern.
Nee, aber bis zum 10. Lebensjahr gehen da schon wieder viele davon ein.
Das Leben ist so verschwenderisch. Ist euch das mal aufgefallen? Ein Schuss, wie viele Millionen von Spermien und dann wie viele Samen so ein Baum rausfeuert und dann
Oder ich denke mal, hat einer von euch schon mal versucht, einen Rasen anzulegen im Garten? Ey, da schüttest du 1000 von diesen kleinen Dingern da aus und dann irgendwie hast du das Gefühl, da hast du irgendwie so 400 Rasensamen auf 10 Quadratzentimeter und dann,
kommt, bei mir ist der Rasen auch eingegangen.
Vielen Dank für dieses Bild, jetzt habe ich jedes Mal beim Rasenstreuen das Gefühl.
Es findet sich alles wieder in der Natur, das muss man einfach sehen, weil wir streuen Spermien, Rasen, Eizellen.
Ja, aber ich glaube, so funktioniert die Natur, ne?
Ja, ja.
Schmeiß alles irgendwie gegen die Wand und guck mal, was kleben bleibt. So.
Manchmal zwei.
Und wir haben uns das Thema Nachhaltigkeit so auf die Fahnen geschrieben.
Ganz Schwachsinn. Natur selber nachhaltig, muss man fragen. Und jetzt frage ich mich, wenn alle Eizellen schon angelegt sind und eine Frau Stress in ihrem Leben erlebt und zum Beispiel auch traumatische Erlebnisse, ist das in irgendeiner Weise gespeichert in der Eizelle? Ist vielleicht eine Frage für deine Schwester, Epigenetik, aber ich habe mich das nämlich gefragt, weil ich hatte letztens ein Gespräch, das ist ein bisschen komplex, mit einer, die traumatische Erlebnisse gehabt, die hat einen Holocaust überlebt.
Mhm.
Und die Tochter hatte die gleichen Visionen wie die Mutter, ohne das sozialisiert bekommen zu haben. Also sie hat nicht davon gesprochen mit ihrer Mutter und die Mutter hatte auch wirklich nie was davon erzählt oder Anmerkungen gemacht. Und sie wusste trotzdem, was ihre Mutter erlebt hat.
Krass.
Und da frage ich mich, wie geht das?
Das kann ich dir auch nicht beantworten. Also oder ob das auf irgendeiner spirituellen, energetischen Ebene weitergeht, das ist nicht ganz mein Fachgebiet.
Okay, wir müssen hier nicht die Räucherstäbchen.
Aber ich glaube nicht, dass sich das in den Eizellen abspielt. Weil wie sollte das denn auch? Weil guck mal, wenn du schon mit diesen Eizellen auf die Welt kommst, dann sind sie eigentlich
fest.
Ja, sind sie eigentlich fest eigentlich. Also das glaube ich nicht. Aber das sind, ich meine, schau mal allein, was eine Eizelle für ein Potenzial hat. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen noch.
Ja, es gibt sowieso so viele Fragezeichen. Aber ein paar wollen wir heute klären und ein paar Mythen, die es auch gibt.
Mhm.
Es heißt ja immer, wenn man zu irgendeinem bestimmten Punkt Sex hat, dann wird es eher ein Junge und zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, dann wird es eher ein Mädchen. Oder ist das ein Mythos, den ich mal gehört habe? Weil wir haben relativ lange Zeit vor dem Eisprung Sex gehabt und bei mir ist es ein Mädchen geworden oder bei uns. Wir haben mit fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage verhütet.
Hat sehr gut
geklappt. Und gibt es sowas? Also könnte man beeinflussen, ein Mädchen oder einen Jungen zu kriegen?
Das wird jetzt für alle eine ganz große Neuigkeit sein. Sowas lernt man tatsächlich nicht im Medizinstudium. Das wissen es also auch nicht so wirklich.
Okay.
Das gehört nicht zu den Dingen, die man als Medizinstudent oder Arzt wissen muss. Ja.
Mhm.
Aber ich glaube, man sagt schon, dass die männlichen, also die XY-Spermien, wir haben XX-Spermien, XY-Spermien, dass die schneller schwimmen und dass deswegen ein Junge eigentlich eher eine Punktlandung ist, also quasi dann Sex und Eizelle ist dann direkt da und wartet, während die Mädchen Spermien eher länger aushalten irgendwie.
Sie überleben länger.
Ja, ja, genau. Und deswegen kannst
dann
du
kommt dann das ja auch hin.
Das ist ja wahrscheinlich, ne? Da kommt es ja auch hin bei dir.
Also wir haben am ersten Tag, wo es so ein bisschen kritisch war, wo man hätte fruchtbar sein können, aber wo es eigentlich noch nicht so weit war, miteinander geschlafen noch. Mhm. Und dann hat anscheinend Lilla ganz lange überlebt und verharrt. Die ist eine krasse Durchhalterin. Die ist eine Zähne zusammenbeißen, ich verharre hier.
Und ich verharre hier.
Ja, ist ein bisschen eine Analogie fürs Leben. Frauen halten gefühlt auch ein bisschen länger durch als Männer.
Aber sprinten nicht so schnell wie Usain Bolt.
Ja.
Ja, das ist richtig. Das ist aber auch sehr, sehr interessant bei den Geburten zu erleben.
Ja?
Du siehst an dem CTG, sagt euch ja was natürlich, ne? Das ist ja, seid ihr jetzt erfahren, ja, Männer. Ja. Die Herztonkurve quasi während der Geburt, dass die Mädels, die halten Wehenstürme und sowas viel, viel, viel besser aus als die Jungs. Also die Jungs sind stressanfälliger.
Ach,
und das ist, ja, und das sagt man auch, in den frühesten Stationen sagt man das auch, dass die Mädels, also diese Kinder, die mit 6, 7 Monaten, also 25 bis 26, diese extrem frühen Wochen, dass die Mädels insgesamt bessere Karten oft haben als die Jungs, weil es einfach dieser Dauerstress von den Mädels besser aushaltbar ist. Mhm. Komischerweise. Insofern, vielleicht ist das auch bei den Spermien auch schon so, ja, oder bei den Embryos auch schon so, wer weiß.
Ja, und später beim Sex hatte ich auch irgendwie den Eindruck, dass das Mädchen trägt sich vor. Und Frauen werden auch älter.
Also das ist
sie
richtig.
Halten immer länger durch.
Sonst braucht es nicht.
Auch bei der Geburt, und da sind wir beim wichtigen Thema, Geburtsvorbereitung.
Mhm.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass alles, was ich gelernt habe, dieses Atmen und dann gibst du der Frau irgendwie so Halt in bestimmten Positionen. Ich habe mich dabei sehr, sehr albern gefühlt.
Und du hast es ja auch bei der Geburt durchgezogen, oder? Du hast es ja,
ich habe es zweimal, dreimal versucht. Und dann wurde
ich wollte gerade
halt
sagen, das ist kaum praktikabel.
Es wirkt wirklich so, als ob man zweimal beim Kickboxen war und in eine heftige Straßenschlägerei verwickelt wird und so. Okay, jetzt wende mal an, was du hier gelernt hast. Nichts.
Genau.
Was würdest du denn deinen Leuten mitgeben?
Genau, ja, du hast es genau richtig gesagt, dass du so 2, 3 Mal Trockenübungen gemacht hast, aber wenn du dann im Echten ausgesetzt wirst, denkst du, ey, wie, was, das funktioniert so gar nicht. Also Geburtsvorbereitungskurse sind nicht notwendig, muss man ehrlich sagen. Die sind nicht notwendig. Die können aber durchaus nett sein, wenn man andere Schwangere und andere Pärchen kennenlernen will.
Wer will das?
Aber also das wollen manche, finden das toll. Ich habe natürlich keine jetzt damals gemacht, aber das, was ich so mitbekomme, ist es einfach wirklich so, ich meine, hast ja auch gesehen, es sind einfach Hebammen, die einfach erzählen, und dann hast du immer welche Pärchen dabei, die irgendwie Milliarden von Fragen stellen, und das ist dann häufig dann doch nicht so der positive, finde ich dann doch nicht so das Richtige, was man so braucht. Also ich habe festgestellt, die Mädels und Frauen, die sich am wenigsten Kopf machen, dass das die einfachsten Geburten sind eigentlich, ne? Die da eigentlich völlig unvoreingenommen reingehen. Und wohingegen die, die irgendwelche, die schlimmste ist, und das ist wirklich ein international gefürchtetes Phänomen, weil eine Frau in einen Kreislauf reinläuft mit Wehen und sie produziert eine Liste aus ihrer Handtasche mit den Dingen, die sie gern hätte.
Mhm.
Klassische Musik, Kerzen, tralala, lalala, ja, ja.
Kriegt hier Lady Gaga ein Kind oder was?
Ja, es gibt ja Menschen, die lassen einfach mal geschehen, so wie es ist. Und es gibt Menschen, die haben ja das Bedürfnis, alles zu kontrollieren.
Mhm.
Und das sind die Menschen, die mit einem Geburtsplan in den Kreislauf reingehen. Und das geht regelmäßig in die Hose.
Das sind die Frauen, die dann später auch keinen Orgasmus beim Sex kriegen können, meinst du?
Das.
Nein, mein Spaß.
Das ist sicherlich ein interessantes
das
Thema.
Also
das ist korreliert. Es wird mich nicht, ich weiß nicht, ob die keinen Orgasmus oder ob das alles geplant sein muss. Ja, das ist,
okay, also sie entscheiden, wenn dann.
Das irgendwie, aber es tatsächlich ist wirklich so, dass wir, dass häufig die Hebammen dann sagen, eine Frau, die reinkommt mit einem Geburtsplan, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, auf dem Tisch zu landen, dass sie einen Kaiserschnitt kriegt.
Also ne? Das heißt, die Frauen, die reinkommen, die Mütter, die sollten unvorbereitet sein, aber ich finde zumindest die Ärztin sollten vorbereitet sein. Nicht
ja,
wie,
das auf alle Fälle.
Wie bei unserer Geburt, wo die Ärztin reinkam und meinte, ach, das Kind liegt ja in Steißlage. Ach, es ist ja ein Kaiserschnitt. Das war so ein bisschen...
Was?
Ja, ich war sehr irritiert von unserem zweiten Kind und war dann auch
gleich sicher raus.
Meine Freundin war auch so, aha.
Wir haben die im Maßensteißlage oder hat er einfach
ja, das war ja vorher alles vorbereitet. Es war ja
ach so.
War ja ein Kaiserschnitt, weil es ein Steißlage war, aber die Ärztin kam rein und meinte, ach, ist ja ein Steißlage. Das war so für uns.
Das lese ich mir doch mal still durch, dann will ich es nur kommentiert und nicht mal im Lautsprecher.
Genau. Wir haben das Krankenhaus nicht weiterempfohlen.
Ja, wobei man sagen muss, die Qualität der Krankenhäuser oder der hat so ein bisschen abgenommen die letzten Jahre. Also das ist die Leute sind überarbeitet, überlastet. Das ist natürlich doof und ist natürlich keine Entschuldigung, da unvorbereitet zu ihm da reinzugehen und so sein Unwissen schon mal so ein bisschen nach außen zu tragen, aber schon doof.
Womit hängt das zusammen, glaubst du? Ist es, dass irgendwer mehr Geld verdienen will oder kostet irgendwas mehr? Also wenn wir so eine Entwicklung sehen, dass im Vergleich zu den 90ern sich konstant Menschen schlechter betreut fühlen in Krankenhäusern, woran liegt das, glaubst du?
Es liegt zum Teil daran, dass es schwer ist, gutes Personal zu bekommen. Also es ist bei den Pflegekräften ja wirklich eine Katastrophe. Mhm. Es liegt zum Teil daran, also bei uns, wo ich bin in Wiesbaden auch so oder in der Umgebung Rhein-Main-Gebiet, ist es so, dass da sehr viele Kliniken einfach durch große Konzerne aufgekauft wurden und da sitzen halt Betriebswirte. Ne? Und da wird halt radikal
gekürzt. Das ist immer gut, wenn Betriebswirte auf Gesundheit kommen.
Medizin mal, ne? Das ist richtig super. Richtig,
ja, das super. Hüftgelenk, das kannst du doch noch gebrauchen. Wirklich? Auch wenn du schon 87 bist, aber für das halbe Jahr. Das
war echt, ja, ich habe also früher, also ich bin ja auch privat versichert, das sind ja viele Ärzte, das ist ja jetzt kein Geheimnis, weil wir einfach, wir
wissen,
werden,
was
das ist. Nein, das ist einfach die Krankenversicherer, ja, ja. Die privaten Versicherer versichern Ärzte wahnsinnig gerne und geben uns auch einen sehr guten Tarif, weil wir selber nie zum Arzt gehen. Also das war
mal
wenn ich irgendwas brauche, ich gehe zur Apotheke und hole mir das selber. Deswegen, also wir sind sehr kostengünstig. Deswegen,
ja, oder
wenn ich irgendwie was brauche, wenn mein Kind irgendwie Nasenbluten hat, dann rufe ich einen Kollegen an und einen alten Kumpel aus der Studienzeit und sage, hey, sag mal, was mache ich gegen Nasenbluten? Dann sagt er nichts und dann sage ich, okay, habe ich einen Arztbesuch gespart, kostet nichts, alles gut.
Gut.
Nee, aber jedenfalls, früher war es zumindest mal so in den Krankenhäusern, dass du auch unterscheiden konntest, zumindest mal zwischen irgendwie privat und nicht privat. Nicht, dass es gut, ich sage das jetzt einfach mal ganz wertfrei.
Mhm.
Und ich war im Krankenhaus von 3 Jahren, weil ich mein Sprunggelenk gebrochen habe, recht kompliziert.
Mhm.
Da werden also keine Unterschiede mehr gemacht. Also da gibt es kein Personal für niemand. Ja, du
wow.
Liegst einfach
okay, also
da.
Ist schon
und wenn jemand mehr, es ist richtig prekär. Also es ist richtig, richtig heftig. Also anderes Thema, könnten wir uns jetzt auch noch sehr, sehr lang drüber unterhalten, über das Gesundheitssystem, aber es ist schwierig.
Ja. Hat sich verändert. Ja. Sagen wir es mal so ganz wertfrei.
Genau.
Und bei diesem Gelenkbruch im Sprunggelenk war es ja auch nicht so richtig möglich, in die Apotheke zu gehen und hol dir mal einen Verband in der Apotheke. Schön
genau.
Festziehen und
genau.
Nicht belasten mal für den Rest seines Lebens.
Genau.
Was, glaube ich, für viele Frauen auch ein Thema ist, oder ich weiß nicht, ob es ein Männerthema ist, Ernährung in der Schwangerschaft und Vorbeugung von Dehnungsstreifen. Kann man das vorbeugen oder liegt das einfach genetisch in dem Bindegewebe? Weil ich habe mir eingebildet, es gibt ja so Dehnungsstreifenöle. Und wenn wir das immer anwenden, dass es keine Dehnungsstreifen gibt.
Also ich bin mir tatsächlich da gar nicht so fürchterlich sicher, ob diese Dinge nichts bringen. Ne?
Mhm.
Also weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen, die wirklich ihr Bauch gepflegt haben und wirklich den ersten Tag der Schwangerschaft, also nicht warten, bis man schon einen Bauch hat, sondern vorher schon wirklich dann zweimal am Tag den Bauch einölen, wirklich alle nicht so viel Streifen bekommen, wie jemand, der so gar nichts macht.
Und es bringt Körperkontakt, das ist auch nicht schlecht.
Ja, nö, das ist ja auch, wow, ist ja auch nett. Ne? Öl ist ja immer nett.
Ein schönes Vorspiel.
Das ist ja genau richtig. Also das ist das eine und dann hast du mich eben noch was gefragt. Irgendeine Ernährung in der Schwangerschaft.
Genau, also Rauchen, Trinken komplett weglassen.
Ja, bitte. Also Rauchen ist scheiße und Trinken ist auch scheiße.
Also nicht mal so ein Gläschen so? Prost.
Naja, ich meine, das ist Alkohol geht ja dann 1:1 in die Plazenta über. Ich meine, wie viel Alkohol würdest du deinem Kind jetzt zu trinken geben? Wie viel würdest du die Flasche reinmachen? Kannst du genauso gut sagen. Ne?
Ja.
Früher hat man ja, also ich meine, das war ja in den USA, das ist bestimmten Menschen in Ecken von USA immer noch üblich. Mhm. Machst ein bisschen Wodka rein in die Flasche und dann schlafen die.
Besser.
Du, da schlafen die durch.
Hervorragend.
Gab's ganz viele.
Hat sich das russische Verhältnis verbessert?
Das ist aber ganz viele. Oder keine Ahnung, ob das Whisky war jetzt ein Kentucky oder Bourbon oder keine Ahnung.
Wollte ich gerade sagen. Das glaube ich eher.
Aber das haben ganz viele früher gemacht. In den 50ern, 60ern, zum Teil in den 70ern noch hinein. Gibst ein bisschen Alkohol oder den Schnuller in Hustensaft. Reintunken, Kind in den Mund drücken. Also das Hustensaft, das ist wie Vic Medi Night, was wir hier auch haben, was richtig so eine Bombe ist. Ne?
Ja.
Und das würden wir doch auch nicht machen. Deswegen ist meine Antwort immer, also ich bin da Zero Tolerance, was Alkohol anbelangt in der Schwangerschaft und Nikotin so und so, es ist scheiße.
Ja. Ja. Wie sieht's aus mit veganer oder vegetarischer Ernährung? Da kommen vielleicht ja auch manchmal Fragen, dass Frauen fragen, kann ich mich während der Schwangerschaft weiterhin vegan ernähren?
Ja, absolut. Also vegan, vegetarisch ist überhaupt gar kein Problem. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Also manchmal gibt's das Thema mit dem Eisen. Ja, aber da kann man ja auch was gegen tun. Und die meisten, die da wirklich da erfahrene Vegetarierinnen sind, die wissen, wie die Eisenspiegel ein bisschen anheben können. Also das ist alles keine Katastrophe. Was mir ganz wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, ist, dass es ganz wenige Dinge gibt, die du in der, also eigentlich fast kaum, die in der Schwangerschaft essen kannst, die sofort irgendwie zu ganz schlimmen Dingen führen können. Also wir kennen panische Anrufe in die Praxis, Hilfe, ich habe ein Stück Käse gegessen und jetzt war das alles aus nicht pasteurisierter Milch oder es war Rohmilchkäse oder ich habe ein Stück Lachs gegessen, das ist ja nur Geräusche, das ist nicht gekocht oder wie auch immer, ich habe ein Stück Steak gegessen gestern und jetzt habe ich gerade erfahren, ich bin schwanger und das Steak war irgendwie medium rare.
Stellen Sie sich schon mal auf den Abgang von
ja, genau, das war es jetzt. Genau. Und, nee, tatsächlich ist es so, dass Fleisch, egal was du isst, Um gefährlich zu sein, muss es wirklich ganz, ganz viele Krankheitserreger enthalten. Mhm. Na, das tut schon mal beim Fleisch jetzt, das ist eher selten. Ich würde jetzt keinen rohen Fisch essen, einfach weil das auch sehr, sehr viele Bakterien enthalten kann, würde ich vielleicht, also deswegen auf Sushi und sowas würde ich jetzt eher verzichten. Aber die ganzen Japanerinnen, die kennen diese Empfehlung nicht mit keinen rohen Fisch in der Schwangerschaft essen. Die gucken mich alle an, als wäre ich irgendwie schräg, ja? Wenn ich sage, essen Sie keinen rohen Fisch? Dann sage ich, kein Sushi. Die essen alle Sushi. Ja, die essen alle Sushi. Interessanterweise. Also deswegen so ein bisschen, diese Ernährungsgeschichte kann sich in der Schwangerschaft echt so eine Art Wahn aus, oder so eine Art Manie, so irgendwie denkt, oh Gott, das ist jetzt ganz schlimm. Nein, alles echt entspannen, relaxen. Wir sind in Deutschland, es passiert nichts Schlimmes. Mhm. Also ganz viele Frauen haben früher vom Bauern, die auf dem Bauernhof gelebt haben, haben gesagt, das Beste fürs Kind ist, wenn du Milch direkt von der Kuh trinkst. Ne? Hat die meisten Vitamine und so weiter. Das ist ja nicht pasteurisiert, das ist Rohmilch. Oder so.
Ich habe das nie gemocht, da am Euter dran zu sein.
Ja.
Also ich fand, das war... Also ich bin tatsächlich als Kind zum Bauern gegangen, um da Streu für meine Kaninchen zu holen. Und der dachte immer, er tut mir einen Gefallen, wenn er mich an diese Kuhtrüge ranholt und mir so eine Kelle mit dieser ekligen Milch rausgegeben.
Das glaube ich.
Ja, ich habe mich immer gefragt, wie viele Kinder haben heute schon aus dieser Kelle getrunken? Und dann musste ich immer so 3-4 große Schlücke nehmen und dann so...
Danke. Die war meistens auch noch warm. Ne? Das fand ich auch sicherlich.
Halb. Der Bauer hat auch noch was dazu gegeben.
Der hat Samen gestreut.
Ja, wer weiß, ob der nicht so einen richtig widerlichen Fetisch hatte.
Trink, mein Kind.
Boah.
Okay, gut.
Das ist echt, das wäre Horror, ja.
Zurück zu unserem Könnt seriösen...
Könnte was dran sein, ne? Nein, aber also jetzt nochmal mit Ernährung. Also das ist, ich sage immer, man kann da echt ganz entspannt bleiben. Wir sind in Deutschland, also die Lebensmittel, die wir bekommen, sind alle in Ordnung. Und einfach jetzt nur mal so als Vergleich, ne? Also ich habe ja sehr, sehr viele amerikanischen Patienten und die sind zum Beispiel der festen Überzeugung, dass du in der Schwangerschaft keinen Aufschnitt essen darfst, keine Wurst.
Ne? Warum nicht?
Lustig, ne? Das sagen die in den USA, sagen die, oh, no meat, no lunch meat, bla bla. Und Lunch meat ist ja Aufschnitt im Prinzip, ne? Also die ganze Fleischwurst und so weiter. Weil es heißt, bei denen ist es bakterienbeladen, ne? Es wird auch nicht so sein. Ich meine, wer in den USA war, weiß,
da
du gehst...
Da ist Chlor drin,
bestimmt. Da ist alles drin. Da lebt alles 100 Tage, ohne zu verschimmeln. Was du
Redest du denn mit den Englisch eigentlich, mit deinen amerikanischen Patienten?
Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Ich schalte dann
um. Weißt du, wie du die komfortabel machst bei dir auf dem Stuhl?
Ja, klar, das ist dann halt unser, ich schalte dann um. Deutsches
hey, girl!
Hey, girl! How you doing?
Redest du auch höher dann? Warum reden Amerikanerinnen eigentlich höher in ihrer amerikanischen Sprechstimme?
Die lustige Frage ist, warum rede ich Deutsch mit einer tieferen Stimme?
Und das Spanisch noch tiefer und Französisch so irgendwo mittendrin. Woran liegt das?
Nee, aber das weiß ich nicht. Also es ist ein bisschen so dieses, ist auch wenn ich amerikanisch rede, dann rede ich auch viel nasaler. Dann merke ich das dann. Dann gehe ich wieder in diesen Nasale rein und dann, wenn ich Deutsch rede, dann geht die Stimme wieder tiefer und damit wieder tiefer. Das ist witzig, ne? Das ist einfach...
Hat das was mit der Mentalität zu tun?
Mit Sicherheit. Warst du schon mal beim Inder und hast du die indische Musik gehört im Hintergrund, die chinesische, und die chinesische oder die thailändischen Frauen da so singen, die haben ja auch nicht alle per se so hohe Stimmen. Ne? Aber
stimmt.
Das ist einfach eine kulturelle Geschichte bestimmt. Aber das macht man, glaube ich, unbewusst, saugt man das so mit auf.
Ja, stimmt. Ja. Lustige Sache. Die müssen sich jedes Mal erschrecken, wenn du erst mit denen so hoch gesprochen hast und dann sagst du zu deiner Sprechstundenhilfe irgendwas und dann so.
Ja, ich schalte runter und dann gehe ich wieder hoch. Das ist da hat einer mal zu mir gesagt, you sound so tough when you speak German. So,
was hast du gesagt?
Genau, so, richtig, genau.
Sehr gut.
Genau.
Wie wichtig sind denn Rückbildungskurse nach der, frage ich nur Männerfragen eigentlich?
Optische Männerfragen scheinen hier wichtig zu sein.
Naja, wie wichtig sind Rückbildungskurse und Rückbildungsübungen nach der Geburt?
Da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema. Also es gibt einen medizinischen Grund, um Rückbildung zu machen, dann ist man nicht unbedingt beim Rückbildungskurs richtig.
Mhm.
Also ein Rückbildungskurs ist ja eigentlich dafür da, dann wieder dann wirklich die Vagina und die ganzen Beckenboden wieder festzumachen. Mhm. Ne? Also dieses Ganze, ich glaube, viele glauben, dass Rückbildung irgendwas damit zu tun hat, dass der Bauch wieder runtergeht oder sowas. Das ist Quatsch. Ne? Also es ist wirklich einfach nur, um den Beckenboden wieder zu stärken.
Also wie 20 Jahre bei der Sparkasse am Schreibtisch gesessen haben und da musst du was für deinen Rücken tun.
genauso wie der Rückenkurs, ganz genauso. Mhm. Es geht wirklich nur darum, den Beckenboden zu stärken. Und wenn du kleinere Beckenbodenproblemchen hast, viele von diesen Sachen erledigen sich eigentlich auch von alleine. Es gibt auch so Online-Beckenbodenkurs, also jetzt gerade in unserer jetzigen Corona-Zeit, wo wir das jetzt aufnehmen, wo diese Art von Kurse jetzt schwierig sind, kann man diese Sachen auch online machen. Wenn du aber ein richtiges Problem hast, dass du richtig echt Pipi verlierst beim Husten, Lachen, Niesen und dass du echt das Gefühl hast, alles ist lasch und du spürst nichts mehr beim Sex und all diese Dinge. Frauen haben diesen Problem wirklich oft. Und die haben auch das Gefühl, oder die fragen sich, ist mein Mann geschrumpft oder so? Ja, weil
das, wirklich?
Ich spüre den nicht mehr so gut. Ja,
gibt es einen Vorher-Nachher-Unterschied?
Ja, gibt einen Vorher-Nachher-Unterschied. Wow. Und deswegen ist es wichtig, auch für Frauen, siehst du, das wusstet ihr nicht. Ja,
das wird ja immer ganz anders erzählt.
Ja,
das wird immer gesagt, hey, ist gar kein Unterschied und du brauchst dir da keine Sorgen machen.
Unsere Frauen haben halt alle einen Kaiserschnitt gehabt. Und ich habe wenn ich mit einer Frau Sex hatte, die Kinder hat, immer nicht den Vorher-Vergleich gehabt. Ich habe mit meinem Vater da Gespräche drüber geführt und er meinte auch, es gibt keinen Unterschied. Aber vielleicht hat er so ein Schwelles, dass er das nicht merkt.
Oh, ich merke ja nichts.
Oder er merkt einfach nichts mehr.
Und ist
er
taub?
Mein Vater ist hörbehindert. Er ist nicht nur taub da oben, sondern auch unten. Also,
okay. Genau, taub untenrum.
Am Namm.
Vielleicht ist ihm auch egal. Vielleicht
ist es egal. Daran weiß ich, dass er mir die ganze Zeit eine Story erzählt hat.
Okay. Aber es ist so, dass es sich verändert. Ja, das, ist
ja, das sagen viele. Also viele haben da auch wirklich, also sie können auch mit niemandem drüber sprechen, außer mit einem Frauenarzt. Sie sagen irgendwie, ich spüre da irgendwie nicht mehr viel da unten und so weiter. Und dann ist es auch wichtig, wirklich dann echt konsequent Beckenbodenübungen zu machen, damit man wirklich den einfach den Kontakt wiederherstellt. Ne? Also wirklich, dass man die ganze Muskulatur da wieder, man nennt das ja auf Englisch Pelvic Re-Education, ne? Dass man also wirklich wieder lernt. Und es ist ja wirklich zum Teil, wenn du ein schweres Kind da durchgepresst hast, sind die ganz viele Muskeln und so weiter echt eingerissen. Und du musst halt echt, das ist wie Physiotherapie für die Mumu, sage ich immer, dass du da wieder richtig reinkommst. Ja? Und es ist ja im Prinzip, wie wenn du, ja, wie wenn du, wie ich, ein Sprunggelenk gebrochen habe, dass du wirklich dann lernen musst, nach 6 Wochen oder 8 Wochen nicht gehen, dass die Muskeln wieder lernen müssen, sich zu bewegen, dass die ganze Muskelabläufe alles koordiniert werden muss. Und in dem Fall kann ein Rückbildungskurs zu wenig sein. Das meine ich. Manchmal ist es diese Rückbildung so ein bisschen so, jetzt spannen wir alles an, ich lasse mal alles locker, wie ging es uns denn diese Woche? Ja, nicht durchgeschlafen, das, dies, das, jenes, blablabla. Dann verfranzelt sich das so in so einen Selbsthilfekurs für neugebackene Mamas so ungefähr, ne? Anstatt dass es sich, man sich wirklich auf dieses Thema wirklich konzentriert.
Anstatt sich auf die Breinpresse sich draufgesetzt und 80 Kilo
einfach das Tantra-Ei in die Joni geschoben und schon geht's los.
Kennt ihr Mädels, die das schon benutzt haben, diesen Tantra-Ei? Jetzt mal ehrlich. Ich kenne niemanden, der es benutzt hat, und ich bin auch skeptisch.
Nee, ich kenne keine, mit denen ich mir irgendwas vorstellen könnte, zumindest. Ich war mal bei so einem Tantra-Kurs.
Nein!
Ja, nicht privat, im beruflichen Kontext. Nee,
im beruflichen Kontext.
Hast du zugeguckt?
Ja, also was mich am meisten irritiert hatte, da stand ein Eimer, da sollten alle ihr großes und kleines Geschäft drauf verrichten, während der Tantra-Sessions, damit die Energie, die in dem Raum angesammelt wird, nicht den Raum verlässt.
Sollten alle reinkacken.
Ja, also erst wurde auch reingepinkelt und dann damit, also man kann
der Eimer blieb auch im Raum stehen.
Genau, und hatte auch keinen Deckel. Das wurde mir aber auch zum Glück nur in der Theorie erzählt. Ich muss es nicht live miterleben. Und das ist meine letzte Berührung, die ich mit Tantra habe. Aber ich habe ja auch einen anderen Podcast, Jakobsweg. Da werde ich auf jeden Fall Tantra nochmal ausprobieren und vielleicht auch Tantra-Massagen. Mein Vater, jetzt schon wieder er, hat gesagt, das ist großartig, ich soll das mal ausprobieren. Macht er übrigens öfter mal mit der Frau von einem guten Kumpel.
Nee, ne? Echt?
Doch.
Und die sind
da so super frei. Der ist so, ja, warum denn nicht? Und ich, ja, weil das die Frau von einem guten Kumpel. Ja, aber wenn die das.
Aber die massiert halt gut.
Ja, aber das endet doch immer in Sex, oder nicht? Bei Satan. Ach komm.
Nein.
Ach komm.
Also, soweit ich weiß, nicht. Also,
das nee, hat es er ist ausgespart.
Wirklich, ich glaube, er macht es auch ohne Happy End bei ihr. Also, er lässt sich's ohne Happy End machen. Also, er kriegt jetzt kein Gejerkt am Ende.
Ohne. Glaubst du?
Also das würde er mir ja sagen.
Also ich kenne eine in Berlin, die das macht. Und ich habe sie, weil ich auch so völlig wie so ein Unschuld vom Lande, habe ich sie gefragt, oh, was hast du denn da an, wenn du Tantra-Massage machst? Da hat sie gesagt, erst so ein kleines Kleidchen und dann nix. Und dann habe ich gedacht, warum hat sie nichts an?
So, stimmt, vielleicht hilft dir das beim Endspurt besser.
Weiß ich nicht. Aber sie sagt, das sei sehr heilend. Und sie nimmt, glaube ich, auch 300 oder 400 € für 2 Stunden. Also das ist nicht einfach.
Das ist einfach, auch sehr heilend.
Das ist sehr heilend. Also lohnenswert zumindest, wa?
Ich habe noch eine Frage mitgebracht von meiner Ex-Freundin. Mhm. Und zwar, die ist ein bisschen spezifischer. Wie kann es sein, dass man, wenn man eine Spinalanästhesie bekommen hat, trotzdem während der Geburt starke Geburtswehen verspürt? Ist sie dann falsch gesetzt?
Ja, dann sitzt sie nicht richtig.
Und ja, die wurde 3-mal nachgesetzt?
Ja, nee, dann sitzt sie nicht richtig. Also normalerweise eine Spinale, die sitzt bombenfest. Dann spürst du nichts mehr. Dann spürst du ab dem Bauchnabel nach unten nichts mehr. Wow. Man versucht die immer gut zu timen während der Geburt, damit die Wirkung nachlässt, auch zum Schluss, dass du auch zumindest mal den Kopf des Kindes spürst, dass du zumindest mal pressen kannst, weil das ist wichtig. Deswegen macht man die ganzen Spinal- oder PDA in diese Geschichten nicht, wenn der Muttermund so ganz weit offen ist, weil das ist dann doof. Dann hast du jemanden quasi, der gelähmt ist, quasi in der.
Ist der Kontakt auch zwischen Mutter und Kind nicht mehr da, ne?
Ja, nee, du hast auch nicht diesen Pressimpuls. Also quasi, wenn dein Kopf eintritt in die Vagina, der drückt auf den Enddarm, ne? Weil der muss sich ja irgendwie Platz machen, ne? Drückt ja dann auf den Enddarm und das macht dann wirklich so einen Reiz. Die Frauen haben wirklich das Gefühl, die müssen kacken. Wirklich. Dieses Kackdrang sozusagen. Und wenn du das nicht mehr hast, dann bist du da völlig irgendwie lost in space, ne?
Aber muss man denn nicht auch manchmal?
Ja, klar.
Ja?
Ja, okay. Ja, klar. Also die Hebammen versuchen immer vorher so ein Klistier zu machen, also ein bisschen, aber...
Kommt auch schon mal ein bisschen
was mit raus. Ja, das ist dann halt so. Aber das sind wir immer ganz sportlich. Also uns stört das ja gar nicht. Also die Leute in der Geburtshilfe machen es weg und fertig.
Ja, das hat auch die Hebamme bei uns immer zu dem. Das machen wir dann einfach weg und fertig. Und das war für mich dann auch...
Das sollte auch diskutiert werden.
Aber na gut, vorher hat man so Visionen im Kopf und denkt so, das wird alles so eklig. Aber dieser eine Satz von der Hebamme, das machen wir weg und dann ist fertig, war für mich auch so, ja stimmt, eigentlich ist ja nichts dabei. Es wird einfach weggemacht und erledigt.
Eben, genau. Das ist einfach.
Aber ich glaube auch viele Frauen haben davor Panik, dass das passiert während der Geburt und alle das sehen und schämen sich dafür. Aber ich glaube, während der Geburt ist es dann den meisten egal.
Ich finde, es ist so wenig eklig eigentlich, wenn du mit einem Menschen verbunden bist. Also es ist so ganz, eigentlich sehr, sehr viel ganz, ganz natürlich, weil der andere Mensch wird ja auch so zu einem Teil von dir. Mhm. Und bei einem selber denkt man ja auch nicht, dass alles eklig ist.
Genau, ne? Richtig.
Und das stelle ich immer wieder fest. Und was für ein großes Bohai um das Ganze gemacht wird und wie viele Jahrtausende Menschen das alleine hingekriegt haben.
Eben. Richtig.
Also mehr vielleicht Natürlichkeit auch wieder da reinbringen. Also ich weiß nicht, ich bin ja nur ein Außenstehender, der nicht viel weiß. Aber das fällt mir manchmal ein bisschen auf, diese Liste, die du gesagt hast, bevor du in den Geburtssaal kommst, ja, das muss stimmen. Furchtbar. Ich habe das Gefühl, dass Ruhe irgendwie sein muss, dass nicht so viel Personalwechsel ist. Das war zumindest bei uns so. Sehr viel Personalwechsel und irgendwie alle 2 Stunden eine neue Hebamme. Ich möchte mich vorstellen, ich bin Schwester, können die auch nichts für.
Oh, das ist krass. Ja, nee, das ist krass. Also du musst schon alle 8 Stunden jemand Neues haben.
Klar.
Nee, es gibt ja manchmal auch so Leute, die Hausgeburten machen, die dann echt so 20 Stunden da so eine Hausgeburt betreuen. Ist selten. Jetzt. Also das erste Hausgeburt selten und das zweite selten, dass sich das so lange hinzieht. Das Problem ist, du wirst irgendwann mal betriebsblind. Wenn du so lange irgendwie an einer Patientin sitzt, du weißt gar nicht mehr, was musst
das
du da jetzt...
Das Gefährlichste war die Fahrt zum Krankenhaus mit der Hebamme am Steuer, als es doch nicht so gut war, weil die schon so übermüdet war.
Ich habe eine Freundin, bei der war das so. Die war 24 Stunden zu Hause, bis dann die Hebamme irgendwann mal gesagt hat, so, das Ganze müssen wir jetzt, glaube ich, sogar während der Pressphase oder müssen die abbrechen, weil es nichts vorwärts und nichts rückwärts ging. Und dann sind die echt im Berufsverkehr dann irgendwie von sich aus dann in die Klinik, wo ich dann hinterher dann gedacht habe, ey, krass, ja, Wahnsinn.
Würdest du Hausgeburten generell empfehlen? Oder ist das?
Generell sollte man als Arzt so nie was empfehlen. Ja?
Okay.
Sagen wir mal so, wenn du die erste Geburt völlig problemlos hattest im Krankenhaus, ist es sehr wahrscheinlich, dass die zweite Geburt flutschen wird.
Mhm.
Die wird super easy, normalerweise. Mhm. Es gibt so eine ganz interessante Faustregel. Erstes Kind, drittes Kind, fünftes Kind, weißt du nicht, was du bekommst. Nicht geschlechtsmäßig, aber du weißt nicht, was passiert. Es kann immer Überraschungen geben. Also viele Leute sagen, erste Geburt war so, zweite Geburt war so, dritte wird sicherlich auch ein Klacks. Das kann manchmal dann nochmal Überraschungen geben. Entweder, dass es sehr schnell geht oder dass es sogar im Kaiserschnitt endet, was weiß ich.
Ja.
Aber alle geraden Geburtenzahlen, die gehen irgendwie gut, aus irgendeinem Grund. Also zweite, vierte, sechste würde ich jetzt keine Hausgeburt mehr machen, aber zweite kann man machen. Ja.
Unser Landarzt hat doch nur noch Hausgeburten gehabt. Wir haben einen Landarzt, der immer den Podcast hört, der hat 10 Kinder, wahrscheinlich mittlerweile 11 oder 12. Und der hat, glaube ich, ab Geburt 2 Hausgeburten gehabt, soweit ich weiß. Ne? Aber gut, der ist ja auch so.
Ja, es gibt ein paar Dinge, vor denen hat man auch als erfahrenen Geburtshelfer Respekt. Also du hast ja ab dem dritten, vierten Kind hast du eine relativ hohe Nachblutungsgefahr bei der Frau. Ne?
Ah, okay.
Und diese Nachblutungen, die sind schon sehr beeindruckend. Also du hast
selbst innerhalb Veterinärmediziner ist, meinst du?
Ist egal, ja. Also ich meine, das ist Veterinärmedizin. Ja, glaube ich, kommt noch an, was es für ein Tier ist. Aber wenn du als Frau nachblutest nach der Geburt, du verlierst innerhalb von 1-2 Minuten das Bewusstsein. Also dieses, das Blut ist sehr dolle, ich glaube, ich rufe jetzt mal einen Krankenwagen an.
Das ist,
und das ist so der Punkt, das ist so der Punkt, das ist kritisch. Also wenn er Hausarzt ist und dann alles zu Hause hat, dass er Infusionen und sowas aufbauen kann und so weiter, okay. Aber deswegen sage ich, also Hausgeburt, zweites Kind, okay. Sechste würde ich jetzt nicht mehr machen. Nein, das wäre nicht so. In Holland ist es aber wohl üblicherweise so, dass du mit einem zweiten Kind eine Hausgeburt machen kannst. Das machen wohl viel mehr Leute als in Deutschland. Aber in Deutschland ist es ja so, dass die Haftpflichtversicherungen der Hebammen so monströs hoch sind, dass das eigentlich gar keine Möglichkeit mehr ist.
Ah. Schade eigentlich. Und wir haben auch eine der höchsten Kaiserschnittraten auf der Welt in Deutschland.
Ist das so?
Ja,
das wusste ich. Ich hätte gedacht, USA ist.
Ich hätte auch gedacht, USA.
Ja.
Vielleicht ist es in den USA die geplanten.
Genau, die spielen damit rein. Also ich habe auch eine Freundin, die hat gesagt, sie hat keinen Bock, das Kind die ganze Zeit zu tragen, also auszutragen, und hat einen geplanten Kaiserschnitt gemacht, schon weit vor dem errechneten Geburtstermin.
Ach wirklich?
Ja.
Echt? Crazy.
Aber die legt auch sehr viel Wert auf ihre Figur, dass sie nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
So nach 2 Monaten muss es genau raus.
Und wie weit war das vor dem Entbindungstermin, wo das war?
Ich glaube 4 Wochen.
Was?
Krass.
Ist das legal?
Die hat unendlich viel Geld. Also ich weiß nicht, ob da Legalität eine Rolle spielt.
Ja, aber das ist schon scheiße. Ne? Die Kinder finden es nicht witzig, 4 Wochen vorher
aufgezogen zu werden.
Also 3 Wochen meckern die auch schon. Also müssen dann auch dann
natürlich nicht. Also total, ich bin da voll bei dir. Ich habe auch gesagt, dass ich mir das für mein Kind nicht wünschen würde. Auch ich meine, diese Tragezeit mit dem Kind ist ja eh schon verkürzt, dadurch, dass die Hirnentwicklung ja so vorangeschritten ist in der Evolution.
Richtig, richtig.
Und ein Kind ja schon früher rauskommt und deshalb sehr unentwickelt ist.
Richtig.
Und da nochmal einzugreifen und zu sagen, ich hole das nochmal früher, weil ich nicht möchte, dass mein Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. Mhm. Dann sollte man sich vielleicht auch darüber Gedanken machen, ob Kinder überhaupt eine gute Idee ist oder ob man gleich das mit Leihmutterschaft plant oder was auch immer.
Ja, das ist mal ernsthaft. Ich meine, wenn sie so viel Geld hat, dann will Leihmutter oder...
Dein Kind ist übrigens fertig.
Ah. Genau. Ding, dein Kind ist fertig. Genau. Mit Lieferando kannst du bringen lassen.
Alright.
Genau. Aber das ist schon krass. Ich meine, aber das war sicherlich ihr erstes Kind, oder?
Genau.
Ja, okay. Weil die hat noch nicht erfahren, was sein Kind alles mit deinem Leben dann macht. Ne? Deine Lieblingssachen kaputt macht. Keine Ahnung. Mit irgendwie...
Dein Leben zerstört. Genau. Dein Körper zerstört.
Mit Stiften auf deine wunderbar teuer bemalte Wand drauf rumkritzelt, keine Ahnung, auf deine Lieblingspulli kotzt und mit irgendwie Karotte und die Flecken gehen wieder raus. Also ja, das ist, aber das wird sie schon sehen.
Da war ein bisschen was Anklagendes in deiner Stimme. Kommen wir mal zu den Menschen, die dann dabei entstehen, nämlich den Kindern. Und zwar, wir sind ja jetzt Papas, Max 5 und 3, ne?
Genau.
Mhm. Okay, und bei mir ist meine Tochter bald 3 Jahre jetzt.
Ah, schön.
Dauert nicht mehr lang. Also ich merke immer wieder, dass ich so an meine Grenzen gerate bei bestimmten Erklärungssituationen. Bei mir klemmen die Kondome immer am Kopfteil hinterm Bett. Und letztens ist meine Tochter da irgendwie hinter und hat das so rausgefischt und meint so, ah Papa, was ist denn das? Und ich so, das sind Spielsachen für Erwachsene. Und sie so, okay. Und dann hat sie so die Packung ausgeschüttet und ich wollte schon so hinterher. Und so. Ja, und sie hat gemerkt, dass das Luftballons sind und dann hat sie gefragt, ob wir die mal aufblasen können und ob wir damit spielen können. Ich so, jetzt nicht, da spielen nur Erwachsene mit. Also wäre die richtige Lösung gewesen zu sagen, ja komm, wir blasen die auf und werfen hin und her und dann gucken die Nachbarn so durchs Fenster. Was sind das für merkwürdig?
Das ist ja, also ich glaube, bis zu einem gewissen Alter ist es in Ordnung, wenn man diese Dinge schon versteckt, damit man vielleicht diese Diskussion nicht haben muss. Ich glaube, man würde vielleicht ein bisschen zu viel erklären, wenn du da schon alles auspacken würdest. Mhm. Ja, und schon so sagen würdest, ja, das sind also, wenn also quasi ich mit einer Frau schlafe, das heißt Sex habe und wir keine Babys machen wollen, dann nutzen wir Kondome.
Mhm.
Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen früh für fast.
Hatte ich nämlich auch den Eindruck.
Und was würdest du sagen, ab wann würdest du mit der Erklärung anfangen? Also wenn ein Kind fragt, also ich habe das Thema mit meiner Tochter, die ist jetzt 5 und 4 ging es so langsam los und dass sie natürlich fragt, hey, irgendwie, wie entstehen denn eigentlich Babys? So, das geht meistens mit Tieren los. Da ist es noch ein bisschen einfacher, da kann ich sagen, ja, hier Papa-Schwein und Mama-Schwein. Aber sobald es dann losgeht mit, wie habt ihr eigentlich uns gezeugt, also wenn es da Bewusstsein entsteht, ab wann würdest du den Kindern das erklären und wie explizit? Also
ja, das ist immer die Frage. Also ich würde, sobald ein Kind fragt, würde ich auf alle Fälle antworten. Versuche so natürlich wie möglich zu antworten. Das bedeutet, also wenn dein Wort für Penis immer Penis ist, dann nimm Penis. Wenn dein Wort für Penis immer, keine Ahnung, Schwanz oder Pimmel oder sonst irgendwas,
Lachs
nimm
bei
das.
Uns.
Nein. Ja, wie heißt es?
Lachs heißt es bei uns.
Lachs?
Ja.
Okay, ich würde vielleicht kein Wort nehmen, was auch noch im Kühlschrank ist. Stimmt,
was Lachs ist im Kühlschrank?
Hat Lachs aus dem Kühlschrank geholt? Also das würde ich vielleicht nicht nehmen. Aber irgendwas, was dir selber nicht affektiert vorkommt. Ja, aber das spüren die Kinder sofort. Die Kinder spüren, wenn es dir irgendwie peinlich ist oder so, dann merken die, oh, das war irgendwie ein komisches Thema. Deswegen nimm ruhig das, wenn du sagen willst, keine Ahnung, der Mann tut dann seinen Pillemann in die Mumu der Frau und dann passiert das und das.
Also sogar explizit würdest du schon sein. Du würdest schon ganz explizit sagen, nicht nur, hey, Mama und Papa haben sich lieb und die schlafen dann miteinander und es bleibt dann alles so vage, sondern würdest schon auch bei einer 5-jährigen Tochter sagen, hey, der Papa nimmt seinen Penis und steckt ihn in die Vagina der Frau.
Zum Beispiel.
Würdest
also
so,
wenn du, das, ich meine, das ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Aber wenn du das Gefühl hast, deine Tochter wird das schon gut, weil die nehmen das meistens dann ganz locker auf und sagen, ach so, ja gut. Und dann war es das dann.
Okay.
Ja,
weil wir haben zum Beispiel zu Hause so ein Buch von Janosch, der ja eigentlich Bücher macht für Kinder, wo
Tigerente
und so. Und da ist ein Buch drin, wo ganz explizit, fängt ganz harmlos an und dann auf einmal haben da Mama und Papa Sex, aber richtig Doggy-Style und missionarisch.
Das habe ich gesehen. Genau, Mama und Papa haben sich lieb. Ich glaube, die hören erst Musik an, so eine Schallplatte.
Ja, und dann, bam, geht es los. Und ich saß da mit meiner 4,5-jährigen Tochter und dachte, wollt ihr das so ganz harmlos vorlesen? Und auf einmal ging das so richtig explizit in, und ich sagte, okay, vielleicht legen wir das Buch erstmal weg.
Das
und,
ist für später.
Und ich habe mich dann gefragt, ich meine, der Autor muss sich ja dabei was gedacht haben und hat es ja mit Sicherheit nicht böse gemeint, sondern dachte, das ist genau richtig, den Kindern auch schon in so einem frühen Alter das so explizit zu zeigen. Und ich war mir halt nicht sicher, ob ich meiner 4,5-jährigen Tochter damals dieses Buch so zeigen soll. Guck mal, hier so und so machen das Mama und Papa. Und jetzt habe ich das letztens wieder in den Händen gehalten und dachte, vielleicht ist jetzt mit 5 die Zeit, das meiner Tochter zu zeigen, wenn sie das nächste Mal fragt. Oder soll ich sagen, hey, Bilder lasse ich weg. Ich erkläre es lieber so explizit, wie du es gerade sagst.
Also das mit diesem Doggy-Style, das ist für uns natürlich, weil wir natürlich das im anderen Kontext sehen. Ja, das ist völlig klar. Aber das ist für ein Kind natürlich dahingehend nachvollziehbar, weil es vielleicht schon mal andere Tiere gesehen hat. Ne? Mhm. Also Hunde, Katzen, Bauernhof, tralala. Ja, und deswegen, ach so, bei Menschen ist das ja genauso. Das ist, glaube ich, einfach, damit dieser Bogen nicht so schwierig ist. Sagen wir mal feststellen, keine Ahnung, wenn Kühe das so machen und Pferde das so machen und dann machen das Menschen genauso, damit dieser Punkt erstmal überwunden ist und nicht irgendwie Frau ist oben oder Mann ist unten oder oben und so. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Aber ich glaube, so mit 5, 6 kann man das schon, aber man muss es nicht. Also ich würde da vielleicht noch nicht so sehr ins Detail gehen mit, wie die Stellung ist und solche Dinge, sondern einfach Penis und so weiter. Und wenn es dann weitergeht, wenn du merkst, ah, da ist sie, interessiert dich jetzt wirklich, ne, willst jetzt detaillierter wissen, dann würde ich schon mal mit so einem Buch dann schon mal zeigen. Guck mal, so und so kann das aussehen.
Also eigentlich darauf reagieren, wie das Kind in den Erzählungen reagiert.
Ja, genau.
Vielleicht vorsichtig anfangen und wenn man dann merkt, okay, das Interesse ist so groß, was passiert denn da mit dem Penis ganz genau, dass man dann versucht, sich
Bildmaterial zu. Aber meistens fragen die nicht mehr so viel. Meistens hören die dann nach ein, zwei Fragen dann auf. Und aber wichtig ist einfach, dass sie merken, dass es irgendwie kein Tabuthema ist. Weißt du, wenn die merken, Papa friert ein oder Mama friert ein oder, ja, oder die fangen dann an mit, ja, und ja, also mein Ex-Freund hat mir völlig albern erklärt, dass ich meine, ich kenne den ja, war 7 Jahre mit ihm zusammen, sagte, ja, also wir möchten bei unseren Kindern alles mit dem richtigen Namen nennen, deswegen heißt es bei uns Penis und Vagina. Und ich so, oh Gott, ey.
Ich bin ja Gynäkologin, das entscheide ich hier.
Ich war da so albern, aber so redest du doch sonst nicht. Die Kinder merken das sofort, dass es irgendwie, das bist dann nicht du. Das wirkt total unauthentisch und dann kriegen die sofort.
Aber was soll er sagen? Dann gib mir deine Mama einen Blowy und dann.
Das hat ja jetzt nur nichts mehr getan.
Aber das wäre auch.
Wenn ich nach Hause komme, gestresst.
Das hat ja nichts mit der Fortpflanzung zu tun.
Er weiß man nicht.
Also kann das kann ja nur Fortpflanzung erklärt werden. Nichts anderes.
Okay, okay.
Vergnügen hat hier noch keinen Platz. Aber das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, ob man diese Verniedlichungsform, die man ja wählt, also wir sagen auch Puller und Muschi bei uns zu Hause, und ob man dann eher trotzdem bei der Erklärung in die offiziellen Wörter gehen soll. Ob man sagt, hey, nein, der Papa nimmt seinen Penis. Oder ob man einfach dabei bleiben sollte und sagen sollte, hey, Puller und Muschi, so wie es im Sprachgebrauch
war. Würde ich genauso machen. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt natürlich andere Experten, die meinen, nein, man soll dann natürlich das Kind von Anfang an. Aber ich finde, alles, was sich für einen selber nicht natürlich anfühlt, ist für die Kinder auch nicht gut. Weil, also ich habe bei meiner Tochter in der Klasse habe ich auch Aufklärungsunterricht gemacht.
Wie ultrapeinlich ist das bitte? Wie ultra?
Nee, das war total geil.
Nein, ja, für dich vielleicht.
Das war für die auch super. Mhm. Die Jungs mussten rausgehen.
Okay.
Ich habe erstmal
angefangen. Ich habe gerade sofort Fremdscham gekriegt, weil ich stelle mir vor, wie meine Mama in den Unterricht kommt und sagt, hey Leute, ich weiß, wie es hier läuft bei euch unten rum. Ich habe ein paar Kondome mitgebracht, nehmt euch mal, ne? So.
Nein, das ist ein ganz falscher Approach.
Wie lief das?
Also ich bin schon mal angekommen mit meiner Vulva-Puppe. Kennt ihr die aus meinen YouTube-Videos? Ja, genau. Bin ich schon mal angekommen, hab gesagt, so Mädels, ihr wisst alle, was das ist. Aber erstmal Schockstarre, habe ich gemerkt, okay, das war jetzt Nagasaki-Atombombe. Okay, Puppe wieder weg. Und hab dann Finger bin dann rumgegangen, hab gefragt, wie heißt denn bei euch unten? Ich hab gesagt, bei uns heißt es zu Hause. Mumu, wie heißt es dann bei euch zu Hause? Ne? Mhm. Und dann heißt es dann, die eine sich gemeldet, so die Klassenstreberin, ja, okay, also eine, die besonders gut ist, in der meldet sich und sagt, das heißt bei uns Vagina. Ich habe gesagt, sehr schön, Vagina ist aber nur der Geburtsschlauch, alles, was außen ist, heißt Vulva, das wisst ihr natürlich auch, ne? Ist klar, als Woke-Typen. Jedenfalls bin ich aber rumgegangen und habe die gefragt, wie heißt es bei euch allen zu Hause? Und dann bin ich aber hingegangen, wo ich gemerkt habe, die haben alle immer noch ein bisschen Schiss. Ich gesagt, jeder schreibt anonym eine Frage auf den Zettel und es kommt ja alles rein in den Topf. Mhm. Das hat dann das Eis gebrochen. Auf einmal haben die alle 1000 Fragen gehabt und geil. So weiter. Also die fragen dann wirklich so, da kommen dann echt so Hammerfragen. Ne? So, muss man Sperma schlucken und so ein Scheiß? Oder ich so sitze so, ey, 6. Klasse, ja? Echt heftig. Ja, ja. Oder irgendwelche älteren Brüder oder sonst irgendwo was, die so einen Scheiß mitkriegen, ja? Und dann ist es, ja, genau, wo du dann irgendwie merkst, die Aufklärung, das sind Dinge, die dürfen sie zu Hause nicht fragen.
Dürfen deine Kinder dich alles fragen und haben die dich alles gefragt?
Die fragen mich relativ wenig, die dürfen mich alles fragen.
Fragen sie dich jetzt, also deine Kinder sind ja 12 und 15, glaube ich, ne?
Die sind 12 und 15.
Genau, fragen sie dich jetzt relativ wenig?
Mein Sohn ist tatsächlich echt noch im Legoland, also bei ihm ist da noch irgendwie... Ja,
die
ja,
werden gekauft, die pflanzen sich nicht fort, die Legos.
Das ist genau, da ist also noch gar nichts mit Fortpflanzen, also okay. Da hat
Happy
zwei,
time.
Drei gute
Zerstör
Freundinnen und sowas, aber da, alles gut, da, also da ist da auch überhaupt noch gar nicht. Also er hat bis jetzt ein Date gehabt, so ganz süß, und da hat er gesagt, Mama, ich muss morgen duschen, ich habe ein Date.
Das ist ja wie bei dir.
Ich habe auch mal eine riesen Date-Vorbereitung.
Und dann habe ich die Kinder abgeholt, habe die ins Kino gebracht und so. Und beziehungsweise ich bin da mit reingegangen mit ihnen in den Film.
Aber du gehst ja überall mit. Sexuelle Aufklärung finden bei dir mit deiner Mama statt. Das erste Date
Mama mit der Mama statt. Überall mit dabei.
Ja, da war ich mit dabei, weil ich irgendwie dachte, naja, vielleicht.
Geiler also, Film.
Das ist so, das ist so echt, ja. Aber das ist nein. Aber
auch so mit 18, 19. Hey, vielleicht habt ihr jetzt nach dem, was ihr hier auch immer gemacht habt, hoffentlich habt ihr Kondome dabei, Hunger auf Schnittchen. Genau, so in den ungelegensten Momenten. Sheila kommt immer,
wie war's?
Vorsicht, meine Mutter ist zu Hause. Die können die jeden Moment rein. Ich schließe doch nicht etwa ab, oder?
Genau. Rebecca, du weißt doch Rebecca, oder? Hast du eigentlich einen Vibrator zu Hause?
Oder du kannst, kann ich mir immer einfach nur deine sprechende Vagina, genau, lugt genau. Einfach nur durch den Türschlitz. Hallo, kennt ihr?
Genau. Gibt's auch einen sprechenden Penis?
Das ist so, den habe ich nicht. Ah. Ja, den habe ich nicht. Den gibt es wohl irgendwo zu bestellen, den will ich auch, so einen richtigen Penis und Hoden dran, ne, das ist richtig so, aber den habe ich noch nicht. Aber gut, ich denke, soweit waren wir noch nicht, dass wir erklären mussten, wo der Penis reingeht, aber ja, aber das wäre witzig. Aber meine Tochter, lustigerweise, sie sagt mir, sie ist schon aufgeklärt, sie weiß schon alles, ich weiß nicht woher. Mhm. Die Kinder sind recht früh immer bei mir mitten in die Praxis gekommen. Also ob die da aus meinen Büchern irgendwas gelesen haben oder was, keine Ahnung. Aber lustigerweise ist es so, dass alle ihre Freundinnen sie anschreiben, wenn sie irgendwas haben. Ah. Hilfe, ich habe die Pille vergessen, was muss ich jetzt tun? Ich habe so komischen Ausfluss, das riecht irgendwie nach hehehe, ja, also Fisch oder keine Ahnung was, ne? Also das ist dann, ja. Und meine Tochter tritt dann sozusagen als Mini-Me auf und beantwortet Fragen, was sie dann nicht weiß, kommt sie zu mir.
Und ab diesem Punkt, das ist die perfekte Überleitung, Geschlechtskrankheiten, was man alles wissen muss, ab 15, 14 oder wann man auch immer das erste Mal Sex hatte. Ein Kumpel von mir musste mit den Eltern von seiner ersten Freundin in Dialog gehen, da war er 13 und sie war 12.
Ach du Gott.
Und die haben über Sex diskutiert und gefragt, ob sie das endlich machen dürfen.
Boah.
Und die Eltern waren dagegen und sie haben es trotzdem durchgezogen.
Natürlich.
Das ist das
Ich war sehr geschockt, als er mir die Geschichte erzählt hat. Da war ich noch im Legoland.
Krass.
Ich war sehr, sehr lange im Legoland. Aber wir haben einen anderen Podcast. Da ist man nicht im Legoland, nämlich Beste Freundinnen. Deine Praxis ist in Wiesbaden, ne?
Ja.
Und du hast mittlerweile 2 Bücher geschrieben.
Ja, genau. Sehr Unverschämt, gut. Alles über den fabelhaften weiblichen Körper und Woman on Fire.
Yes, jawohl. Findet ihr im Internet und natürlich auch auf deiner Seite. Die ist sehr, sehr geil gemacht, finde ich. Und da findet ihr auch viele aufklärerische Videos. Dr.-D.-Liz.
Ja, genau.
easy.de.
Oder auf Instagram bin ich auch. Dr. Sheila Dillis. Aha. Und da habe ich ganz, ganz viele Videos auch. Zu allen möglichen Themen auch.
Ja, ist auch ziemlich geil. Also du hast gute Community-Arbeit, die du da machst. Da können wir uns noch eine
Scheibe von abschneiden.
Also, es gibt nichts Ungepflegteres als unsere Instagram-Kanäle. Also da möchte man nicht unten rum ran. Aber die Frage stelle ich dir in Beste Freundinnen, ob du manchmal ungepflegte Klientinnen hast bei dir oder Patientinnen, darf man ja sagen.
Ah, okay.
Gleich aber erst. Danke, dass du da warst.
Ja, hat Spaß gemacht.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.